Domradio Reisen.
Heute nehmen wir Sie mit in ganz unterschiedliche Klöster, zum Beispiel in Österreich, in der Eifel oder in Sachsen. Das Reiseziel Kloster. Heute wollen wir zeigen, dass es sehr gastfreundliche Klöster gibt. Gastfreundschaft für die Seele heißt deshalb auch unsere Sendung heute. Mein Name ist Dagmar Peters und ich bringe Sie zu den Klöstern. Ich freue mich drauf. Manche nutzen die Fastenzeit zum Abspecken oder lassen das abendliche Bier weg und andere nutzen die Zeit intensiver und nehmen sich eine persönliche Auszeit und dazu fahren sie zum Beispiel in ein Kloster. Domradio Reisen stellt heute verschiedene Klöster vor und ein bekannter Benediktinerpater, der schon mit seinen Büchern viel Lebenshilfe gegeben hat, das ist Pater Anselm Grün aus der Abtei Münster-Schwarzach und er erklärt, welche Bedeutung Klöster eigentlich heute haben.
Klöster sind heute für viele Menschen Oasen, in die sie sich zurückziehen können, wo sie teilnehmen können an einem Leben, wo sie eintauchen können in ein geistiges Leben. Klöster moralisieren nicht, Klöster wollen nicht belehren, sondern Klöster wollen einladen, einfach mal mitzumachen, teilzunehmen. Und das ist für viele Menschen sehr wichtig, weil sie auch einen Freiraum spüren. Sie dürfen kommen mit ihren Problemen, ob sie jetzt kirchlich sind oder nicht kirchlich. Und sie erleben aber Kirche. Kirche nicht als etwas Aufdringliches, sondern etwas Vorgegebenes. Und das berührt ganz viele Menschen. Sie kommen mit ihrer eigenen Sehnsucht in Berührung. Denn viele haben in sich eine Sehnsucht nach Gott. Aber die Sehnsucht ist oft verschüttet vor lauter alltäglichen Problemen.
Klöster gibt es viele und Kloster ist auch nicht gleich Kloster. Jeder, der sich in ein Kloster zurückziehen will, kann sein Kloster finden, sagt er.
Jedes Kloster hat eine eigene Ausstrahlung. Erstmal gibt es verschiedene Orden. Jeder Orden hat seine eigene Qualität und Ausstrahlung. Und auch bei uns, wir Benediktiner, sind zwar Mönche, die die gleiche Regel leben, und trotzdem hat jedes Kloster eine eigene Ausstrahlung und da geht es nicht um besser oder schlechter, sondern jeder findet in einem Kloster seine Heimat. Und ich kenne viele Menschen, die in diesem oder jenem Kloster die Heimat gefunden haben. Und für die ist es ganz wichtig, immer wieder zurückzukommen. Auch viele evangelische Christen kommen zu uns und auch in andere Klöster und erleben dort auch ein Stück Heimat, was in der Gemeinde ja kaum so möglich ist.
Die Angebote an Kursen, Seminaren, Exerzitien oder einfach nur an Tagen der Stille, die sind gerade in der Fastenzeit in Klöstern besonders groß, sagt Anselm Grün.
In der Fastenzeit ziehen sich viele Menschen bewusst zurück. Manche wollen auch bewusst fasten, ziehen sich für eine Woche Fasten zurück, aber andere für Einzelexerzitien, für Tage der inneren Erneuerung. Viele haben noch das Gefühl, die Fastenzeit und auch die Adventszeit sind besondere Zeiten. Und wenn sie mitten im Leben stehen, ist es oft schwer, diese Besonderheit der Fastenzeit wahrzunehmen. Und deswegen gehen gerade in der Fastenzeit viele Menschen ins Kloster, um dieser Zeit einen eigenen Stempel aufzudrücken.
Sagt Pater Anselm Grün, den man im Kloster Münster-Schwarzach in der Nähe von Würzburg begegnen kann. Dieses Kloster und andere stellen wir heute in Domradio Reisen vor. Domradio Reisen. Heute unterwegs in verschiedenen Klöstern. Als erstes geht's nach Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist reich an Kultur. Die Straße der Romantik mit vielen geschichtsträchtigen Orten durchzieht das Land und in der Nähe von Halberstadt gehört das Benediktinerkloster Hüßburg dazu. Sanft geschwungenes Land zu Fuße des Harzes von Feldern geprägt. Das Kloster liegt auf einem Höhenzug, der heißt Hü und daher auch der Name des Klosters, nämlich Hüßburg. Das liegt ganz still gelegen inmitten von prächtigen Buchen. Karl der Große hatte eine Grenzbefestigung hier errichtet. Später kamen Einsiedlerinnen und 1080 gründeten dann die Benediktiner ihr Kloster. Seitdem hat es eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Heute ist es aber wieder fast wie im Mittelalter ein Zentrum des christlichen Lebens geworden.
Es ist gleich das erste Fotomotiv. Wenn man die schmale Straße hinauf die Klosterpforte der Hüßburg erreicht, fällt der Blick auf die stimmungsvolle, fast 900 Jahre alte Kirche. Die gesamte Klosteranlage hat etwas Typisches. Der Klosterhof ist an drei Seiten von Gebäuden aus romanischer, gotischer und barocker Zeit umschlossen. Im Osten liegt der Garten. Gärtner Lutz arbeitet seit 27 Jahren im Kloster, kommt oft mit den Besuchern ins Gespräch.
Ja, das sind manchmal interessante Gespräche, auch woher die Leute kommen. Das war ja hier in der Nazi-Zeit, war das ja ein Wehrertüchtigungslager von den Nazis. Ja? Und da sind oft da alte Leute, die kommen hier an und sagen, hier mussten wir antreten, auf dem Platz hier vorne vom Brockgebäude mussten wir dann Appell hatten wir da und hier oben im romanischen Saal hatten wir unser Essenbereich gehabt und hier unten hatten wir dann unser Schlafbereich und so. Inna war zum Beispiel, das hat mich auch sehr bewegt, der hat gesagt, er hat sich abgesetzt, das waren die letzten Tage im Krieg und wir wurden hier ausgebildet und wir wurden dann alle an die Front geschickt und ich bin abgehauen. Ich habe von den anderen nie wieder was gehört.
Wie so viele Klöster wurde die Hüßburg im Zuge der Säkularisation aufgelöst. Nur die Kirche blieb als Pfarrkirche erhalten. Spannend ist dann die Geschichte zu DDR-Zeiten. Der Staat richtet im barocken Gebäudeteil des alten Klosters ein Heim für Behinderte und Alte ein. Die Kirche gründet gegenüber im kleinen Pfarrhaus ein Priesterseminar. Dann, 1972, wird mit Unterstützung polnischer Mönche eine benediktinische Gemeinschaft aufgebaut. Die Hüßburg ist fortan wieder Kloster und sogar das einzige Benediktinerkloster in der DDR. Nach der Wende kauft das Kloster vom Staat das Barockgebäude zurück. Seitdem ist die Hüßburg wieder komplett ein Kloster. Das Zentrum des benediktinischen Lebens auf der Hüßburg, die Kirche. Hell strömt das Licht in den weißen Innenraum. Barock ist die Kirche eingerichtet, aber der Bau wurde seit der Weihe 1121 kaum verändert. Hier beten die Mönche gemeinsam mit den Gästen das Stundengebet. Eingeladen ist jeder.
Es gibt immer wieder Leute, auch die sitzen dann in der Kirche, in den Bänken. Und dann gehe ich hin und lade sie ein und sage aber auch direkt dann dazu, wenn sie aber gerne hier bleiben möchten, ist das auch in Ordnung. Also gucken Sie, was für Sie jetzt dran ist.
Bruder Jakobus ist auf der Hüßburg für die Gäste da. Ihm ist wichtig, dass das Kloster insgesamt eine einladende Atmosphäre vermittelt, auch für die Besucher, denen der christliche Glaube fremd ist. Gerade mal 3% der Menschen hier im Osten Deutschlands sind katholisch. Das Kloster will umso mehr für alle ein Ort sein, an dem spürbar ist, dass es etwas gibt, das über das Leben hinausgeht.
Was ich wahrnehme ist oder was ich gespiegelt bekomme, dass viele Menschen, allein wenn sie schon auf den Hof kommen, ja, also das Gebäudeensemble und das, was vielleicht eine Atmosphäre, was sie wahrnehmen, was sie zur Ruhe kommen lässt, was sie ankommen lässt.
Der Klosterladen und das Café im Hof sind als Orte des Ankommens gedacht, zum Verweilen im Kloster, aber noch vor der Kirche. Vielen ist dann aber auch wichtig, die Kirche zu betreten, mit ihren ganz eigenen Anliegen. Manch einer kommt regelmäßig auf eine kurze Stippvisite.
Wir haben sonntags immer um 12 ungefähr einen Jogger. Der kommt hier angejoggt und dann kurz in die Kirche. Und der hat dann so seine stille Zeit da und dann verschwindet er wieder.
Um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und um überhaupt Glaubensinhalte zu vermitteln, nutzt Bruder Jakobus die Führungen durch das Kloster. Meist zeigt er zuerst den weltlichen Kaisersaal im Barockgebäude, dann den rund 600 Jahre älteren romanischen Saal, einst Refektorium und Bibliothek des Klosters, heute ein Raum für Ausstellungen. In der Kirche helfen ihm dann die bildlichen Darstellungen, um vom Glauben zu erzählen.
Welche Führung halte, dass die Figuren nicht einfach nur kunsthistorisch eingeordnet werden, sondern eben auch der Bezug zu unserem Glauben hergestellt wird. Also Mariaaufnahme und die Trinität und so etwas. Und Trinität oder Dreifaltigkeit ist ein Wort, was man erstens natürlich sowieso kaum verstehen kann, aber zumindest, wie will man das vermitteln? Und da Worte dafür zu finden, eine Sprache zu finden, die jetzt nicht einfach nur Christen direkt verstehen, weil sie so sozialisiert worden sind, sondern versuchen, Worte zu finden, die an die Alltagserfahrung von Menschen anknüpft, die mit Christentum gar nichts zu tun haben.
Für viele ist eine solche Führung der erste Kontakt mit Glaube und Kirche. Und das gilt auch für die Auszubildenden in den Klosterbetrieben.
In der Schule kam es nicht dazu und im Alltag haben sie es auch nicht. Wo sollte Begegnung stattfinden? Erstmal überhaupt Begegnungen zu ermöglichen, Kirche wahrnehmbar zu machen, das ist schon ein großes Anliegen. Und man darf also nicht mit der Erwartung da dran gehen, dass man dann dass sofort Heerscharen sich sozusagen dann der Kirche dann dadurch zuwenden.
Heerscharen kommen allerdings auch in das Kloster. Die Hüßburg ist Zentrum einer großen Pfarrei, zu der 16 Orte in der Umgebung gehören. Und sie ist für das Bistum ein Wallfahrtsort. Wenn im September Wallfahrt ist, dann wird die Kirche sogar zu klein, dann wird im Freien Gottesdienst gefeiert. Für die Wallfahrer, Pilger und auch die Einzelbesucher bleibt, wenn sie das Kloster längst wieder verlassen haben, eine Art Verbundenheit mit der Hüßburg. Das Kloster vermittelt Gewissheiten, vor allem die, dass es den Ort mit seinen Gebeten weiter gibt.
Es ist, glaube ich, bedeutsam, dass hier verlässlich gebetet wird. So. Und auch gleichzeitig in dem Bewusstsein leben kann, jetzt ist es 12.15 Uhr, jetzt wird auf der Hüßburg gebetet. Das ist jetzt mal für die Region, denke ich, ein wichtiges Element. Und auch für Menschen, die ganz weit weg sind.
Domradio Reisen im Kloster Hüßburg am Fuße des Harzes. Stefan Quielitz ist in Klosterleben und Klostergeschichte eingetaucht. Es gibt viele Möglichkeiten und Wege, dort im Kloster Gast zu sein. Es gibt dort zum Beispiel Pilgerwanderungen zum Kloster oder um Ostern herum gibt es besondere Konzerte, die angeboten werden. Genauso kann man auf der Hüßburg aber einfach mal nur in die Klosterstille eintauchen. Infos gibt es unter www.hüßburg.de. Geschrieben wird das H-U-Y-S und dann wie Burg. Domradio Reisen nimmt Sie heute mit in verschiedene Klöster. Viele haben ein ausführliches Programm für Gäste, sei es Tagesgäste, aber auch Gäste, die zu Exerzitien kommen, die übernachten. Aus Olpe, aus dem Konvent San Damiano, ist Schwester Katharina Hartleib zu uns gekommen. Herzlich willkommen. Sprechen wir zunächst mal über das Kloster in Olpe. Es handelt sich dabei nicht um ein altes Gemäuer, sondern um ein modernes Kloster. Vielleicht können Sie uns zunächst beschreiben, wie wir uns das vorstellen können.
In Olpe ist ja das Mutterhaus der Olper Franziskanerinnen und das ist der Gründungsort. Und wir haben irgendwann überlegt, könnten wir nicht wieder mitten in die Stadt gehen? Das Mutterhaus liegt so außerhalb. Könnten wir nicht wieder mitten in die Stadt gehen, um, wie das sich für Franziskanerinnen gehört, mitten unter den Leuten zu sein? Und da war ein Haus, was die Pfarrei nicht mehr so brauchte. Und das haben wir quasi genommen und haben dort ein Kloster reingebaut. Wir haben also eine Kapelle. Wenn man zur Haustür, die ist immer offen, reinkommt, ist links die Kapelle. Man braucht also nicht klingeln. Das ist das berühmte Niederschwellige. Und wir kriegen mit, dass ganz oft Leute da reingehen, sich umgucken, sich hinsetzen. Und wenn wir die dann sehen, falls das mal passiert, dann sagen die schon mal, boah, mitten in der Stadt und so still. Ja, also so dieses Erleben, es ist ein anderer Ort.
Dennoch ist es anders sicherlich vom Gefühl her, als wenn man so in die Natur, in die Einsamkeit reingeht und dort ein Kloster findet. Sie sind dort mitten in der Stadt. Ist das auch das, was Ihnen persönlich entspricht, was für Sie wichtig ist?
Mir entspricht das sehr viel mehr. Ich hätte nicht in ein Kloster gehen können, wo man weit weg vom Schuss, ohne für Menschen da zu sein. Ne? Und das ist auch so die Option für unser Kloster, dass zu uns immer wieder Leute kommen, die bei uns mal eine Auszeit nehmen, manchmal ein Wochenende, manchmal auch ein paar Tage länger, einfach mal raus von zu Hause. Manche brauchen mal nach einer schwierigen Lebenssituation ein paar Gespräche, manchmal aber auch nur die Stille, um sich zu sortieren. Und dafür ist unser Haus da. Und dann unter anderem für junge Leute, die einfach neugierig sind auf Kloster, die einfach sagen, kann man hier mal gucken? Ja klar, kann man gucken. Ne? Und die dann zu zweit, zu dritt kommen, mal ein Wochenende bleiben, mit uns mitbeten, mit uns mitleben, mit uns kochen, einkaufen, was man so zu tun hat, um dann quasi im Miteinander Leben entdecken. Ah, okay, so ist das also.
Also spannend ist es, dass Sie sagen, also Sie haben gerne die Kontakte zu den Menschen. Das ist einladend, die Türen stehen offen. Warum fühlen Sie persönlich sich dort gut aufgehoben?
Weil es ist genau meins. Ich merke zum einen, Ordensleben heißt ja, nach einer Ordnung leben, nach einer Ordo. Und die eigentliche Ordo ist Gott. Ja, dieser Gott, der mich ja, was ich ganz stark spüre, in diese Art Leben gerufen hat. Und ich merke, das ist genau meins. Der Wechsel zwischen Gebet und Arbeit, der Wechsel zwischen Stille und sich beschäftigen mit der Heiligen Schrift, in Gemeinschaft etwas tun, sich mit dem Wort Gottes beschäftigen und mit dem Kontakt zu Menschen in all den Diensten, die wir so tun.
Sie sind für die Veranstaltung zuständig, das heißt, Sie haben auch viel mit den Gästen zu tun. Da werden wir im Laufe der Sendung noch drauf kommen. Sagen Sie uns vielleicht kurz noch was zu Ihrem normalen, üblichen Tagesablauf?
Also der übliche Tagesablauf fängt für mich an um 6. Stehe ich auf, halte mein Morgengebet, mache das Frühstück für die Schwestern, weil ich bin die Einzige, die morgens gut aus dem Bett kommt. Um 7 Uhr frühstücken wir, anschließend beten wir die Laudes, gehen in den Gottesdienst, in die Pfarrkirche und dann geht jeder an ihre Arbeit. Um 1 Uhr essen wir zu Mittag, wir wechseln uns ab mit dem Kochen. essen wir zu Mittag, dann haben wir eine stille Zeit, also eine Stunde, wo es ganz still ist im Haus, wo es auch keine Veranstaltung, da gehen wir auch nicht ans Telefon und an die Tür, weil wir merken schon, wenn wir ganz viel Engagement für Menschen machen wollen, brauchen wir auch die Zeit, um uns mit der Heiligen Schrift, mit Gott, mit uns selbst zu beschäftigen. Dann ist wieder ab 3 bis 18 Uhr ist wieder die Zeit der Arbeit, wo jede ihren Dienst tut. Dann ist wieder eine stille Zeit, dann beten wir die Vesper, anschließend Abendessen und dann ist es ganz verschieden, weil wir sehr verschieden engagiert sind, gibt es auch sehr verschiedene Abendtermine noch und wir haben es bei uns so, dass um 22 Uhr ist quasi der Cut. Um 22 Uhr sollte Ruhe im Haus sein und bei uns ist es üblich, dass wir die komplett auf der Bettkante beten. Also nicht gemeinsam, sondern so das Letzte, bevor man schläft.
Also das heißt, jeder für sich, der eine 5 Minuten früher, der andere 5 Minuten später. Genau. So kann man also einen Einblick ins Klosterleben bekommen, jetzt erstmal gerade akustisch, aber Sie können auch nach Olpe ins Konvent San Damiano hingehen, was Sie dort erleben können, dazu gleich mehr. Domradio Reisen. Heute unterwegs in verschiedenen Klöstern. Schwester Katharina ist da. Wir haben gerade schon gesagt, dass sie aus Olpe kommt, aus dem Konvent San Damiano. Und sie sind für das Programm dort verantwortlich und wenden sich auch an junge Menschen. Wir haben gerade schon erfahren, das Kloster ist mitten in der Stadt, mitten bei den Menschen. Und in den Osterferien haben sie Tagesgäste, die kommen zu ihnen, um fürs Abi zu lernen. Büffeln und beten heißt das Programm. Was genau machen die Abiturienten bei Ihnen? Wirklich einfach nur büffeln und beten?
Genau so. Sie kommen morgens um 9 und wir beten mit ihnen ein Morgenlob. Einen Hymnus, einen Psalm, einen spannenden Text, damit sie sich ein bisschen erden. Ne? Also quasi zu Gott zu beten, um runterzukommen. Klingt ja spannend, ist aber so. Und dann werden sie in Zimmer verteilt. Jeder kriegt ein einzelnes Zimmer. Und dann haben sie eine ganz feste Lernzeit bis um 11. Dann gibt es eine Pause mit Tee und Obst, was sie so mögen, ein bisschen plaudern und dann ist wieder eine feste Lernzeit, 1,5 Stunden, weil man weiß, dass das genau der Rhythmus ist, den man gut lernen kann. Dann ist Mittagessen gemeinsam in einem Speisesaal des Klosters und danach 1/2 Stunde Pause und ich sage immer, bitte lauft ein bisschen draußen um das Kloster, ne, um ein bisschen frische Luft zu kriegen, Bewegung. Dann ist nochmal eine feste Lernzeit bis um 4 und da sagen die immer, das ist das Anstrengendste. Ne?
Da das ist man ist ja eigentlich dann auch schon eine längere Zeit. Ne?
Genau, und dann ist um 16 Uhr Kaffeepause, dann gibt es schön Kuchen und ganz genau, ganz gut, um runterzukommen, um zu gucken, oh, was habe ich geschafft. Und um 4:30 beten wir ein Abendlob. Und dann sind die quasi 4:45 sind die wieder draußen und haben das gute Gefühl, das sagen die dann auch immer. Jetzt habe ich den ganzen Tag gelernt, jetzt kann ich noch all das machen, auf das ich Lust habe. Fitnessstudio, mit Freunden treffen oder was auch immer. Und am anderen Tag kommen sie wieder. Um 9 sind sie wieder da und es geht von vorn.
Also auch nicht allzu früh, dass es losgeht. Das ist ja auch vielleicht ganz gut für den normalen Ferienrhythmus, dass die Schüler vielleicht nicht ganz so früh wie in der Schulzeit aufstehen. Welches Feedback haben Sie bisher bekommen von den Abiturienten?
Das Interessante ist, dass ganz viele, also ich würde wirklich sagen, 90% sagen, ich habe hier an einem Tag mehr gelernt als zu Hause in einer Woche, weil die Ablenkung ist zu Hause einfach stark. Ja? Ne? Da ist das Smartphone, da ist der Computer, da ist das Fernsehen, da ist der Kühlschrank, da ist mein Regal, was immer schon schrecklich aussah, das räume ich jetzt mal auf. Dann kommt Mama und sagt, kannst du nicht mal eben? Ja, dann ruft jemand an und sagt, hör mal, ich habe da was ganz Tolles gehört, geh doch mal in. Ja? Und bei uns ist keinerlei Ablenkung. Und ich sage sogar am Anfang, wenn ihr wollt, könnt ihr mir eure Smartphones geben. Und das machen die. Dann liegen auf meinem Schreibtisch manchmal dann 30 nebeneinander. Und sie merken, jegliches auf dieses Handy gucken lenkt ab. Und plötzlich schaffen sie, 1,5 Stunden konzentriert an einem Stoff zu arbeiten. Und merken, das geht ja 100-mal besser.
Das heißt, die schaffen hoffentlich alle ihr Abi. Gab es auch schon mal jemanden, der abgebrochen hat und gesagt hat, das ist nichts für mich?
Ein einziges Mädel in diesem, jetzt im 4. Jahr machen wir das, die hat nach einem Tag gesagt, ey, tut mir leid, ich kann das mit der Stille nicht aushalten. Und dann sagte ich dann schon mal, dann nimm doch Musik aufs Ohr oder so. Ne? Nee, sagt sie, ich kann das hier nicht, das geht nicht. Ein einziges von wirklich Hunderten, die das ja mittlerweile machen.
Also es sind am Anfang ganz wenige gewesen, da haben sie überlegt, sie nehmen so 6 junge Leute. Und inzwischen sind das viel, viel mehr. Wie viele kommen diese Osterferien?
Also wir haben ja die Werbung noch gar nicht richtig angefangen und ich habe auf meiner Liste jetzt schon 10 für die erste Woche und wir haben jetzt Plakate in die umliegenden Schulen geschickt und werden es in die Zeitungen setzen und ich wundere mich immer, dass Leute wirklich über die Zeitung das erfahren oder manchmal sagt Oma, ne? Du, ich habe das gelesen, das kostet pro Tag 15 €, ich schenke dir das. Ne? Dann kriegen die einen Gutschein, ne? Und können dann beide Wochen kommen und dann machen die das.
Also Büffeln und Beten, eine Möglichkeit für Abiturienten, zu Gast im Kloster zu sein, so ein bisschen am Klosterleben teilzuhaben und sich auf ihr Lernen zu konzentrieren. Weitere Angebote gibt es bei Ihnen dazu gleich mehr. Die Stadt Olp hat einen mittelalterlichen Kern, aber auch die Umgebung lädt ein, zwischendurch mal dort unterwegs zu sein, zu wandern, zum Beispiel am Biggesee. Schwester Katharina Hartleib aus dem Kloster San Damiano in Olpe hat die Gegend ums Kloster natürlich auch schon erkundet. Haben Sie einen Lieblingsort rund ums Kloster?
Ja, es gibt einen Lieblingsort, der ist oberhalb des Vorstaubeckens, die Olper sagen Obersee. Da ist der Startort zu einem Kreuzweg. Und man geht quasi vom See aus ein Stückchen den Berg hoch an einem Sportgelände vorbei und dort ist eine erste Station. Und dann geht quasi um dieses große Sportgelände, dieser Kreuzweg. Und wir wissen, dass unsere Ordensgründerin dort immer schon gegangen ist. Und irgendwann habe ich den entdeckt und habe gedacht, boah, ist das schön hier. Also mitten im Wald, über dem See und in der Nähe der Stadt und trotzdem hat man das Gefühl, man ist ganz weit raus und das ist wunderschön.
Und das tun auch viele Menschen, diesen Weg nutzen. Vor allen Dingen seit einer bestimmten Wettergeschichte, haben Sie mir erzählt.
Ja, es gab ja 2007 den schweren Sturm, den Orkan Kyrill. Und der Orkan hat oberhalb des Mutterhauses am Kimmicker Berg also ganz viel Wald umgelegt. Also das sah da wirklich aus, wie wenn es über ein Feld gegangen wäre und einfach nur die Halme platt lagen. So sah das aus. Und dann ist die Idee gekommen, von den Forstämtern dort einen Waldweg grenzenlos zu errichten, wo man auch mit Rollstuhl und mit Kinderwagen gehen kann und quasi den Wald und die Umgebung erkunden. Und das ist quasi oberhalb des Mutterhauses. Und wir sahen immer vom Mutterhaus die vielen Spaziergänger da hochlaufen.
Wer am Kloster vorbeiwandert, der kann von Ostermontag bis ja, Oktober auf einen Kaffee und eine Waffel zum Beispiel bei Ihnen reinkommen oder Wasser gibt's auch. Sie öffnen also Ihre Klosterpforten für Wanderer oder für Familien, also für alle, die einkehren möchten?
Genau so. Wir haben überlegt, was können wir machen? Dort oben gibt es weder ein Kiosk noch sonst ein Angebot, ne, mal was zu trinken, was zu essen. Dann kamen wir auf die Idee, mal außen zu gucken, gibt es einen Raum, der gut erreichbar ist, dass man nicht quasi erst an der Pforte klingeln muss. Und es gibt einen außen, von außen erreichbaren Raum. Und dort haben wir einen Kaffee eingerichtet und haben dann überlegt, was wollen wir denn? Wollen wir einen Betreiber dafür nehmen oder wollen wir das selber machen? Und dann haben wir überlegt, wir machen das, wir Schwestern machen das selber und haben diesen Raum eingerichtet. Ich habe mit Schülern einer 8. Klasse aus dem Franziskus-Gymnasium, haben wir überlegt, wie können wir das innen vielleicht ein bisschen bemalen und die haben Motive aus italienischen Ländern an die Wände gemalt und da kommen jetzt Leute wirklich vor ihrem Spaziergang oder danach oder wenn schlechtes Wetter ist, kommen sie quasi zu uns ins Café. Und bei uns gibt es eine große Auswahl. Es gibt Waffeln mit oder ohne Puderzucker und dann aber jegliche Kaffeespezialitäten. Und da kommen wirklich alle. Da kommen die Muttis mit ihren Kindern aus dem Mutter-Kind-Haus, was gleich in der Nähe ist. Da kommen ganze Familien mit ihren Kindern, weil es liegt ein bisschen abseits von der Straße. Das heißt, die Kinder können da toben und spielen, da kann nichts passieren. Und die Eltern und Freunde können in Ruhe da sitzen und Kaffee und Waffeln genießen.
Ja, und Waffeln mögen die Kinder natürlich auch alle gerne.
Genau.
Es gibt noch was Besonderes dabei, es gibt nämlich keine Preise.
Genau, wir haben überlegt, Leute wissen ungefähr, was ein Kaffee in einem Café kostet. Und wir haben überlegt, wir wollen ja nicht damit irgendwie Gewinn machen, sondern jeden Monat unterstützen wir mit dem, was die Leute gegeben haben, ein soziales Projekt. Und wir haben quasi eine Holzspendenkiste einfach innerhalb neben die Tür an die Wand genagelt und da drüber steht, wofür in diesem Monat ihre Spenden genommen werden. Und da merken wir natürlich, dann gibt es Leute, die können sich eigentlich einen Kaffeeaufenthalt nicht leisten. Aber bei uns können sie das. Dann können sie 1 oder 2 € reintun und es ist gut. Und es gibt Leute, die sagen, das eine ist das schöne Ambiente und hier Kaffee zu trinken und das andere ist, genießen und Gutes zu tun. Ja, also spenden würden sie ja vielleicht eh, aber dafür auch noch einen Kaffee und eine Waffel und einen schönen Nachmittag zu verbringen, das ist eine wunderbare Kombination und kommt auch eigentlich dem nahe, was wir wollen, ne? Gastlich und offen sein für Menschen in allen Lebenssituationen.
Welche Arten von Projekten werden mit den Spenden unterstützt? Haben Sie mal ein Beispiel?
Ja, wir unterstützen unter anderem Projekte unserer Schwestern in anderen Ländern. Wir haben zum Beispiel ein Kinderprojekt in Brasilien im Nordosten. Da werden seit 10 Jahren ungefähr pro Tag 350 Mädchen, mittlerweile auch die kleinen Brüder, aufgenommen, die also quasi manchmal noch ein Zuhause haben, aber nicht mehr genug zu essen und so. Und die kriegen bei den Schwestern quasi alles, was bei uns die Kinder zu Hause kriegen. Ne? Also genug zu essen, einen Ort zum Ausruhen, Hausaufgaben machen, alle Vorbereitungen, die sie so brauchen aufs Leben, kriegen die bei den Schwestern. Und das wird natürlich vom brasilianischen Staat nicht finanziert. Also sind sie auf Spenden angewiesen. Und dann zeigen wir auch immer ein bisschen, wofür das da ist und legen Fotos aus. Und dann sagen die Leute ja gerne.
Ne? Also dafür haben Sie einen Schwerpunkt, dass Sie sagen Familien oder Kinder oder
ja,
Frauen?
Ja, Familien und Kinder und Frauen. Und wir unterstützen dann auch in Olpe oder in der Umgebung auch Projekte anderer Träger. Ja, dass wir sagen, das ist eine gute Idee, zum Beispiel den Warenkorb, der also sich bedürftiger Familien annimmt, ne, und die wirklich auf Spenden angewiesen sind. Oder im vergangenen Jahr haben wir das Projekt Miriam unterstützt, was Frauen in Schwangerschaftskonflikten berät.
Schwester Katharina Hartleib aus dem Kloster San Damiano in Olpe ist zu Gast in Domradio Reisen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Heute nicht so richtig aus fernen Ländern. Die Sehnsucht führt uns heute zu einer Frau, die in Köln auftreten wird, und zwar am Ubierring im Kulturcafé Lichtung. Ihr Name, Kathi Ziegler, ein normaler deutscher Name. Deutsche Wurzeln hat sie auch. Und das erklärt uns jetzt Dalien Hauser noch ein bisschen näher.
Der Großvater kam aus Deutschland, die Großmutter aus Schottland. Aufgewachsen ist Kathy Ziegler in Rochester im Staate New York, eine Stadt, die für üppig blühende Flieder bekannt ist und für eine berühmte Musikhochschule, an der viele Jazz- und Klassikstars gelernt haben. Das rege Konzertleben hat Kathy Ziegler zu Kindheitszeiten geprägt. Mit der Gitarre ausgestattet war für sie klar, dass sie nach dem Studium eine Musikkarriere beginnen wollte. Hat sie auch. Er spielte sich in der Heimat einen treuen Fankreis und war Teil eines breiten Musikernetzwerks. Aber dann kam ein Mann in ihr Leben, ein Holländer. Von der Fliederstadt Rochester ging es in die Tulpenstadt Haarlem in der Nähe von Amsterdam. Jetzt ist alles ein bisschen beschaulicher und traditioneller. Eigentlich genau das, wonach Kathy auch gesucht hatte. Auf ihrem Album Bring It Back setzt sie sich mit dem auseinander, was moderne Medien und vor allem Smartphones gebracht, aber eben auch verändert haben. Den persönlichen Kontakt zwischen Menschen, den Bezug zur eigenen Sprache, das Verhältnis zur Natur. Sie selbst mag es, die Wäsche nach draußen auf die Leine zu hängen, statt den Trockner zu benutzen. Sie liebt es, in die Dünen zu fahren. Und sie benutzt öffentliche Verkehrsmittel, auch um ganz ungezwungen mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen, wenn die sich nicht gerade abschotten und sich in ihre Smartphone-Welt zurückziehen. I Need Love von Kathy Ziegler.
Domradio Reisen heute mit einem Gast. Wir sind ja unterwegs in Klöstern und deshalb haben wir aus einem Kloster auch eine Schwester eingeladen, Schwester Katharina Hartleib aus dem Kloster San Damiano in Olpe. Es gibt Schweigetage, in vielen Klöstern wird das betrieben. Gerade in der Fastenzeit gibt es da einige Angebote und bei Ihnen steht am 22. März noch ein Schweigetag aus. Und ich habe schon mit Leuten darüber gesprochen, die gesagt haben, sie können sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen zu machen. Wieso geht man dahin, um nichts zu sagen?
Das ist genau das Spannende. Viele Leute denken, Schweigen heißt nur nicht reden. Aber Schweigen ist was ganz anderes. Wir machen dann immer so eine Eröffnungsrunde und ich erkläre so ein bisschen, was da gehen kann und was da auch passiert, wenn man plötzlich die äußeren Geräuschquellen weglässt. Und dann gehen die Leute in ihre Zimmer und ich rate ihnen mal zunächst, sich wirklich nur ans Fenster zu setzen und zu bleiben. Es gibt ein schönes Wort von einem französischen Philosophen, der hat mal gesagt, das Unglück des Menschen beginnt damit, dass er nicht mehr allein in seinem Zimmer bleiben kann. Und dann lachen alle, ja, und dann tun sie das. Und dann sagte hinterher eine Frau, ich war völlig verwirrt, dass wenn ich kein Radio, kein Fernsehen, keine andere Musik anhabe, plötzlich merke, wie laut es in mir ist. Und das war natürlich genau das, was ich erwartet habe, wenn ich übe das seit mehr als 30 Jahren, immer mal wieder in die Stille zu gehen, dann merke ich, was in mir tobt. Und Schweigetage zu halten heißt, ich lasse die äußeren Geräuschquellen weg, um mal zu hören, was ist eigentlich in mir, was ich sonst zudröhne über den Tag. Und da merken ganz viele, dann kommt ganz vieles hoch. Dann kommen Erinnerungen, dann kommen Gedanken, dann fällt einem plötzlich etwas ein und dann gebe ich immer den Tipp, alles aufzuschreiben, damit es dann auch mal weg ist. Und dann sagte jemand anderes, ich komme zu mir selber. Und das genau ist es ja. Ich kann nur zu mir selber kommen, wenn ich mir überhaupt eine Chance gebe.
Was macht man denn dann den ganzen Tag? Ich kann mir vorstellen, wenn man mal so eine Stunde im Zimmerchen alleine ist, das ist ja noch eine übersehbare Zeit. Das ist auch eine Zeit, die man vielleicht so zu Hause auch mal mit sich selber hat, ohne zu sprechen. Aber eben in Gemeinschaft zu essen zum Beispiel, das ist ja eigentlich was auch Geselliges in der Regel, da dann nicht zu sprechen. Was macht das mit einem?
Genau. Wir geben dann ja, weil wir genau das wissen. Wir wissen, dass man das nicht kann, wenn man das sonst noch nie gemacht hat. Und ich mache das so, wenn ich das anbiete, dass ich so alle Stunde ein Angebot mache. Also zum Beispiel als nächstes sich mit einem Bibeltext zu beschäftigen. Ne? Gebe ein paar Tipps dazu, ein paar Anleitungen. Oder gebe dann eine Stunde später die Möglichkeit, eine Körperübung zu machen im Meditationsraum, um so auch bei mir selber auch so Leib und Seele gehören zusammen zu tun. Und beim Mittagessen, das kündige ich auch immer vorher an, dass das den meisten ganz schwer fällt. Und wir machen dann immer eine ganz angenehme Musik im Hintergrund. Und ich rate den Leuten, sie mögen beim Essen mal wirklich mehr auf das Schmecken zu achten. Mal wirklich zu genießen und sich nicht auf Gespräche, die ja dann nicht sind, zu konzentrieren. Und hinterher zu sagen, es ist wundervolles Wetter, gehen Sie ein bisschen spazieren, um auch den Körper ein bisschen auszupowern. Und dann nochmal zu schauen, wie wundervoll ist die Schöpfung. Also die Herangehensweise ist sehr vielfältig. Ne? Zunächst bei mir selber zu bleiben, dann mal zu schauen, was hat das denn mit dem lieben Gott zu tun? Dann zu schauen, riechen und schmecken gehören dazu. Dann gehört aber auch dazu, wirklich Schöpfung zu genießen und nochmal ganz anders wahrzunehmen. Und dann, ein Angebot ist dann auch immer noch mal so diese Stille direkt vor Gott. Quasi wir gehen in die Anbetungskapelle, setzen uns eine halbe Stunde in Stille dahin, singen gelegentlich einen Taizé-Gesang. Wir kommen also auf vielfältige Weise mit Stille in Kontakt, mit der Inneren, mit der Äußeren, mit der Schöpfung, mit mir selber, mit Gott.
Also diese Frage interessiert mich noch zu wissen, was denn die Leute hinterher sagen. Gerade die, die vorher gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich das kann oder es wird mir schwer fallen. Wie haben die das dann hinterher erlebt? Was hören Sie von denen?
Die meisten sind fast euphorisch und sagen, ich habe mir das überhaupt nicht so vorgestellt. Ich habe plötzlich die Suppe ganz anders geschmeckt. Ich habe plötzlich Vögel gehört. Ich habe beim Spazierengehen meine Schritte gehört im Wald, auf dem Waldboden, was sonst nie passiert, das habe ich noch nie gehört. Oder eine Frau sagt, ich habe 4 Seiten geschrieben. Ich habe ganz viele Dinge, die in mir drin rumgeturnt sind, aufgeschrieben. Eine Frau sagte, es war unglaublich laut in mir. Ja? Und eine Frau sagte, das waren ja jetzt nur ein paar Stunden. Es ist unglaublich, als wenn ich 2 Tage weg gewesen wäre. Also die meisten spüren, es ist unglaublich wohltuend, es ist sehr entspannend. Und eine Frau sagte, ich hatte gedacht, man wird müde, man wird immer wacher.
Wenn dieser Tag vorbei ist und die Leute ihr Feedback geben dürfen, sprudelt das dann aus denen heraus?
Ich versuche das immer zu verhindern. Ich gebe immer im Prinzip eine Frage für eine Runde und frage, wie ist es Ihnen ergangen? Sagen Sie es in einem Satz. Und eine zweite Frage, was nehmen Sie mit? und dann auch in einem Satz, damit sie nicht sofort wieder quasi in dem Modus von vorher landen. Aber man merkt immer richtig, dass sie ganz unruhig sind und ganz, ganz stark spüren, ich habe da was erlebt, das möchte ich mitteilen.
Aber wenn dann jeder natürlich das ausführlich berichten würde, wäre wahrscheinlich so eine Abschlussrunde auch sehr lang. Für den 22. März gibt es also noch einen Schweigetag und da kann man auch noch mitmachen.
Genau. Da kann man sich durchaus noch anmelden.
Dass es im Kloster bei Ihnen aber nicht nur ganz so ruhig ist, das haben Sie mir auch schon verraten, wenn die Kommunionkinder zu einem großen Fest kommen, wie viele Menschen sind dann auf dem Klostergelände zu finden?
Ja, wir haben irgendwann mal gesagt, die Besichtigung der Hostienbäckerei, das ist ja, das ist ganz schön, aber eigentlich geht es uns um was anderes. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Miteinander erleben und haben ein Kommunionkinderfest erfunden. Das machen wir jetzt im 5. oder 6. Jahr, glaube ich. Und da kommen zwischen 350 und 400 Kommunionkinder, vielleicht noch mit 150 Erwachsenen. Und das Kloster selber, das Mutterhaus ist riesig groß und das Gelände ringsherum, wir hatten bis jetzt immer schönes Wetter, also kann man miteinander Gottesdienst feiern, mit einem Mitbringbuffet kann man wirklich tafeln und die Kinder und die Eltern dürfen im Refektorium essen. Dann gibt es ganz viele Angebote zum Basteln, zum Miteinander machen und unter anderem halt auch die Hostienbäckerei angucken und dann ist unglaublicher Trubel im ganzen Haus und das endet dann um 15 Uhr mit so einer Feier in der Mutterhauskirche, wo quasi nur noch mal zusammengefasst wird, was war denn eigentlich und dann miteinander gesungen wird, lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn.
Schwester Hartleib aus dem Kloster San Damiano in Olpe war zu Gast in Domradio Reisen. Ich danke Ihnen für den Einblick ins Klosterleben und Ihre Angebote.
Gerne.
Und wer noch mehr wissen möchte, kann im Internet sich schlau machen unter www.franziskanerinnen.de. Ein kleines weißes Fleckchen mitten im Grün, so sieht die Abtei Mariawald von weit oben aus der Vogelperspektive aus. Gut 60 Kilometer westlich von Köln liegt das Trappistenkloster für das einzige Trappistenkloster für Männer in Deutschland. Und wer sich nach Ruhe und Frieden sehnt, der findet sie im schlichten Klosterkirchlein. Wer wandern will, der wird von der traumhaft schönen Eifellandschaft ringsumher begeistert sein. Das Richtige für einen ruhigen Urlaub. Und dann ist da ja auch noch die legendäre Erbsensuppe von Mariawald.
Der Name ist Programm. Die Abtei Mariawald liegt nämlich wirklich mitten im Wald. Und zwar am Rande des Höhenzugs Kermeter in der Nordeifel, auf immerhin 420 Metern über dem Meeresspiegel.
Landschaftlich ist es hier sehr schön, auch noch relativ einsam gelegen, was eigentlich auch dem ursprünglichen Zisterzienserideal entspricht, eine einsamere Lage. Wobei ich sagen muss, ursprünglich war die Lage der Klöster in unserem Orden mehr in den Tälern. Bei uns ist es von daher zwar auf der einen Seite mehr ursprünglich, relativ einsam, auf der anderen Seite aber auch durchaus untypisch auf dem Berge.
Sagt Abt Josef. Er leitet seit Anfang 2007 das einzige Trappistenkloster für Männer in Deutschland. Trappisten? War das nicht einer dieser sehr, sehr strengen Schweigeorden?
Also die Trappisten, wir sind als Trappisten, ist die volkstümliche Bezeichnung. Das ist ein Zweig der großen Zisterzienserfamilie, der sich im Laufe der Jahrhunderte herausentwickelt hat. Wir sind Zisterzienser der sogenannten strengeren Observanz. Das heißt, man bemüht sich, ein ursprüngliches, ein authentisches Mönchsleben nach der Regel des heiligen Benedikt im klösterlichen Bereich ohne besondere Zusätze, ohne Schule, ohne Seelsorge.
Stattdessen bestimmen eben Gebet und Kontemplation den Tagesrhythmus der Mönche. Das Schweigegebot ist allerdings längst nicht mehr so streng wie früher einmal. Und zum Beten gehen die Trappisten in Mariawald meist in ihre kleine weiße Abteikirche.
Die Ostseite unserer Kirche ist ein Mönchschor mit etwa 53 Plätzen, wo unsere kleine Gemeinschaft mit etwa 8, 9 Mitbrüdern das Stundengebet vollzieht, jeden Tag, angefangen um 4 Uhr nachts. Durch den ganzen Tag zieht es sich bis abends um 7:30. Jederzeit können Leute auch still hier eintreten, unser Gebet mitverfolgen, auch still für sich beten. Sie können ihre Anliegen in die Mappe hinten eintragen, so dass wir sie auch noch zusätzlich mit in unser Gebet hineinnehmen können.
Das Gotteshaus im gotischen Stil ist das Herzstück der Klosteranlage. Seine Anfänge gehen bis ins späte 15. Jahrhundert zurück. Von der Originalsubstanz ist allerdings nicht mehr viel übrig. Zu verheerend waren die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Aber
unsere Kirche, die strahlt etwas aus von der ursprünglichen Einfachheit und Schlichtheit der Zisterzienser. Da sind wir auch ganz froh, dass wir das, man kann auch sagen, im Laufe der Jahrhunderte, war teilweise verloren gegangen. Die Kirche war etwas reicher geschmückt. Und ja, man könnte sagen, jetzt durch die Zerstörungen, manches ist dann auch verloren gegangen, wurde weggeschafft, verkauft und so weiter, sprich auch Glasfenster. Sind wir aber dahin gelangt, den Wiederaufbau in ja, Einfachheit und Schlichtheit, wie es ursprünglich eher den Zisterziensern entsprach, zu vollziehen.
Heute leben 13 Mitbrüder in der Abtei, eine ähnlich kleine Gemeinschaft wie zu Anfangszeiten um das Jahr 1486, als etwa 10 Zisterzienser das Mönchsleben in Mariawald starteten. Die absolute Blütezeit dann Jahrhunderte später, um 1900 nämlich. Damals waren hier 100 Trappisten zu Hause und Mariawald erhielt den Status einer Abtei. Seitdem gibt es hier auch Äbte, einschließlich Abt Josef, bis heute 9 an der Zahl.
Eine sehr wechselvolle Geschichte. Wenn man sie genauer betrachtet, sieht man auch, wie ein Kloster immer wieder auch bei aller gewissen Selbstständigkeit, bei allem eigenständigen Leben doch auch sehr abhängig von der Geschichte ist. Also auch der Dreißigjährige Krieg, Hunger, Pest, alles hat irgendwo auch die Französische Revolution, die gerade zur Auflösung des Konvents geführt hat, wo Mariawald etwa knapp 60 Jahre ohne Mönche war. All das hat auch unsere ganze Geschichte geprägt.
Und die Geschichte geht weiter. Ein Noviz und ein Postulant sind der aktuelle Nachwuchs in Mariawald. Um ihren Klosterbetrieb auch finanziell am Laufen zu halten, führen die Brüder ein Gästehaus mit mehreren Zimmern. Und der Tagestourismus aus dem Umland ist ein wichtiger Einnahmequell. Die Mönche freuen sich immer über Besuch, meint Abt Josef.
Liebe Hörer vom Domradio in Köln, es wäre schön, wenn Sie nach Mariawald kommen. Sie haben bei uns Möglichkeiten, sich ja etwas zu erholen, sei es an Leib und Seele. Auch Sie können in unser Gotteshaus gehen, Sie können auch etwas ja, in unserer Klostergaststätte für Ihr leibliches Wohlbefinden tun. Sie können auch etwas wandern. Und ja, auch im Klosterladen das ein oder andere Werben.
Zum Beispiel die Highlights, die im Klosterladen und in der Klostergaststätte feilgeboten werden.
Die Mariawalder Erbsensuppe, die seit etlichen Jahrzehnten in unserer Klostergaststätte verkauft wird, die eines unserer wichtigsten Produkte ist. Und des Weiteren auch ein besonderes Produkt, unser Klosterlikör, den es in zwei Ausführungen gibt, den Abteitropfen und den Klosterlikör.
Tja, also es gibt einiges, was immer auch zu probieren ist. Wer vor Ort Trappistenbier trinken möchte, der kann auch das in der Klostergaststätte tun, aber nicht mehr in Mariawald selbst gebrautes. Die Brauerei hat nämlich ihre Tore geschlossen, schon im Jahr 1959. Und seither wird das Bier von Mitbrüdern aus Belgien importiert. Hilde Regenita war in Mariawald und hat sich mit Abt Josef unterhalten. Klöster können ganz unterschiedlich sein. Die landläufige Vorstellung ist vielleicht eine, dass es immer überall ähnlich ist. Nein, auch wenn man Urlaub im Kloster machen will, lohnt es sich mal zu schauen, was passt eigentlich zu mir. Gastfreundlich sind die Österreicher auf jeden Fall und das gilt auch fürs Kloster Wernberg in Österreich. Mein Kollege Stefan Quielitz war dort. Gut 60 Schwestern leben dort in der Nähe von Villach in Kärnten und die gehören dem Missionsorden vom kostbaren Blut an. Es kommen das ganze Jahr über viele Gäste und Familien ins Kloster. Wer die Stille im Sommer sucht, der ist dort dann nicht so richtig. Aber es ist trotzdem ein wohltuendes Kloster und das liegt, sagt mein Kollege, besonders an den gastfreundlichen Schwestern. Schwester Monika ist mit die Jüngste dort. Sie leitet das Gästehaus und auf ihr ruht die Last der Verantwortung, weil viele Schwestern schon älter sind. Schwester Monika sieht das realistisch, aber die muntere Schar der Gäste, also diese vielen Familien, die seit Jahren schon im Sommer kommen, die sind auch eine Bereicherung für die Schwestern.
Na, ich merke einfach, dass mir die Begegnung mit Menschen gut tut und dass ich es ganz einfach auch als, ja, als eine Aufgabe sehe, dass was mir selber Freude macht oder wovon ich lebe, das einfach ein Stück weit weiter zu vermitteln.
Im Speisesaal der Gäste ist Schwester Monika so ganz in ihrem Element. Aber genauso gut, sagt sie, könne sie das Treppenhaus oder die Toiletten putzen. Hauptsache, es geschehe mit Herz. Lebensfreude strahlt sie aus, wie auch die anderen Schwestern. Was wohl der Grund ist, warum die Gäste so gern nach Kloster Wernberg kommen.
Das ist für mich irgendwie ganz wichtig, dass wir uns auch als dieses Netz verstehen, dass jeder einfach mit seiner Individualität, mit seiner Persönlichkeit wirklich zu dieser Atmosphäre beiträgt. Das ist mir ganz wichtig, auch für die Schwestern, die nicht sichtbar sind, dass jede auf ihre Weise dazu beiträgt, zu dieser Atmosphäre.
Im bunten Treiben der Gästebetreuung kommt für Schwester Monika die Spiritualität nicht zu kurz. Im Gegenteil, sie soll mit einfließen. Und die Begegnung mit den Menschen gehört für sie eher zu den Unterbrechungen des Alltages, in denen man auch auftanken kann.
Das, wovon ich lebe, das ist ja auch wichtig, dass es immer wieder diese Unterbrechungen gibt im Alltag, um da wirklich wieder aufzudanken. Natürlich einerseits im Gebet, das ist ganz wichtig. Auftanken auch durch Begegnungen, wo hier immer wieder was zurückkommt. Ich sage, jede und jeder, der hierher kommt, lässt ja auch ein Stück hier.
Aber immer wieder entschwindet Schwester Monika dem Klosterleben und taucht in die Natur, in die Schöpfung ein. Sie fährt Ski, geht auf Klettersteige. Aber nicht unbedingt allein. So bricht sie im Sommer in der Frühe auch mit Gästen auf. Sie sucht die Entspannung auf spannenden Touren. Klettersteige können gleichnishaft für den eigenen Lebensweg sein.
Es geht darum, sich wirklich am Seil festzuhalten, dran zu bleiben. Kann man sich natürlich dann Verschiedenes denken, was ist für mich dieses Seil? Ja, Herausforderungen einfach in Konzentration zu meistern. Im Hinblick, ja, dass ich natürlich das Ziel, das Gipfelkreuz, erreichen möchte. Man kann das oft nicht im Vorhinein sehen. Ich kann oft 5 Meter vorher nicht sehen, wie komme ich über die schwierige Stelle drüber, ja, über diesen überhängenden Felsen zum Beispiel.
In das Seil kann sich der Wanderer auch mal fallen lassen, sich reinhängen und entspannen, um dann mit neuer Kraft den nächsten Schritt zu wagen. Solche Erfahrungen überträgt Schwester Monika auch auf ihr Klosterleben, auf die Aufgaben, die vor ihr liegen.
Das sehe ich sehr oft auch in diesem Leben hier so. Ich kann nicht sagen und ich bin nicht sicher, wie das in 5 Jahren hier ausschaut. Aber es geht auch nicht darum, jetzt so weit vorzudenken, vorzuplanen. Klar, manches muss man anschauen, aber das Wesentliche wird oft erst sichtbar, wenn ich in der aktuellen Situation wirklich schaue, wo ist der nächste Schritt.
Schwester Monika ist es wichtig, ihren eigenen Weg zu gehen. Die authentischen Erfahrungen in der Natur und im Kloster helfen ihr dabei. Als sie vor fast 3 Jahrzehnten ins Kloster eintrat, sahen für sie die Mitschwestern erst alle gleich aus.
Dann bin ich aber relativ schnell draufgekommen, dass jede ihre eigene Farbe hat. Und das zeichnet für mich dieses Fernwerk auch aus, dass jeder so seinen Weg in diesem großen Ganzen finden muss, gehen darf. Und dass dieses bunte, lebendige Mosaik auch dann letztendlich darstellt.
Monika, die jüngste Schwester im Kloster Wernberg. Stefan Quielitz war dort. Das Kloster der Schwestern vom Missionsorden vom kostbaren Blut liegt in der Nähe von Villach in Österreich. Sehr viel kann man von dort aus unternehmen. Es ist nicht weit bis nach Klagenfurt. Slowenien ist nicht weit. Es gibt viele Radwege und Wanderwege. Man muss nicht hoch hinauf, denn im Tal der Drau, da gibt es auch sanfte Wege für diejenigen, die es weniger steil mögen. Infos gibt's unter klosterwernberg.at. Ich verabschiede mich von Ihnen. Das war Domradio Reisen. Wir haben Sie heute mitgenommen in verschiedene Klöster. Bei uns auf der Homepage unter domradio.de unter der Sendung Reisen finden Sie auch noch ein paar Infos oder einen Link, wo Sie nähere Informationen finden können. Ja, mein Name ist Dagmar Peters und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.